Hallo und herzlich willkommen bei Unlimited,
dem Podcast über die Psychologie im Sport
mit Chiara Behrens de Luna
und Luisa Husmann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Unlimited Podcast. Heute bin ich alleine hier als Host und habe wieder einen spannenden Gast mitgebracht. Heute ist nämlich Hannes Wolf bei uns zu Gast im Podcast. Hannes und ich, wir kennen uns, ich habe vorhin mal überlegt, ich glaube seit 2018 schon, also schon eine ganze Weile. Und in verschiedensten Jobkonstellationen, da waren wir beide auch noch nicht beim DFB. Und ja, jetzt natürlich seit ein paar Jahren immer wieder auch schön, häufiger in den Austausch zu gehen, dadurch, dass wir eben beide jetzt auch eine Rolle beim DFB haben. Du jetzt vor allem seit kurzem eine sehr, sehr wichtige Rolle als technischer Direktor, glaube ich, steht das in den Medien.
Nee, so ist es. Guten Morgen. Training und Entwicklung.
Ah, okay.
Wir können das Training direkt groß schreiben. Und ich durfte auch die U20-Nationalmannschaft behalten. Technischer Direktor, das stand in den Medien, so stimmt aber nicht ganz.
Okay, na gut, dann haben wir es schon mal direkt die erste Aufklärungsarbeit geleistet. Genau, U20-Trainer und Training vor allem im Mittelpunkt. Und darum soll es natürlich auch heute vor allem gehen, weil gerade auch in den letzten Wochen hattest du auch viele Medienauftritte. Es ist ein Thema, was auch sehr stark in den Medien besprochen wird. Wird viel über die neuen Nachwuchsreformen diskutiert und eben das, was du unter Training auch verstehst oder das, was du unter Training möchtest, dass es irgendwie nach ganz Deutschland auch transportiert wird und vielleicht auch darüber hinaus, wer weiß. Und klar, es ist eben auch so, dass sich die Kritik auch immer weiter verschärft hat in Bezug auf den deutschen Fußball, aufgrund von verschiedenen Ergebnissen auf verschiedensten Ebenen. Und deswegen, glaube ich, ist es einfach ein spannendes Thema, was wir uns heute gemeinsam mit dir anschauen können, was auch eben sehr aktuell ist. Und gleichzeitig aber eben auch zu schauen, was sind denn auch die psychologischen Vorteile von diesem Training, von dieser Art von Training. Weil am Ende sind wir ja auch ein Sportpsychologie-Podcast und wollen in dem Bereich Aufklärungsarbeit leisten. Und gerade ich bin ein Riesenfan davon, zu sagen, Sportpsychologie ist nicht etwas, was isoliert stattfinden sollte, hinter irgendeiner verschlossenen Tür, weil da zieht niemand den größten Mehrwert daraus, sondern Sportpsychologie sollte auf dem Platz stattfinden, wenn genau Sportpsychologie und Fußballinhalte ineinander greifen, weil dann haben alle Bereiche den größten Mehrwert. Und ich glaube, das ist jetzt einfach ein Beispiel, wo gerade durch Training, durch die Art von Training, unglaublich toll psychologische Fähigkeiten auch trainiert werden können. Aber da gehen wir später nochmal drauf ein. Ich glaube, das war jetzt die längste Vorstellung hier im Podcast jemals. Ich würde jetzt vielleicht einfach mal damit anfangen, dir das Wort zu geben, Hannes. Und zwar, indem du dich mal mit einem Hashtag beschreibst.
Ein Hashtag? Das ist nur ein Wort, ne?
Ja, genau.
Da würde ich sagen, vielfältig. Ja, weil es nicht, kann mich nicht auf eine Sache und auf ein Thema reduzieren, will ich auch gar nicht. Es gibt so viele vielfältige, wunderbare Themen, mit denen man sich beschäftigen kann. Und man hat ja auch verschiedenste Rollen im Leben.
Das heißt auch über den Fußball hinaus vielfältig?
Ich denke schon, klar, wenn man sich so spezialisiert und dann auch drumherum noch versucht, seiner Familie gerecht zu werden, also nicht nur gerecht zu werden, sondern es gut zu machen und da dabei zu sein. Und dann bleibt natürlich jetzt nicht so viel Zeit, weil mich zum Beispiel auch andere Sportarten sehr interessieren und trotzdem finde ich nicht die Zeit, sie wirklich zu gucken, mich damit zu beschäftigen.
Und sag mal, du warst ja eigentlich in allen Bereichen, die du bisher gemacht hast, soweit ich das beurteilen kann, sehr, sehr erfolgreich. Warum bist du überhaupt Trainer geworden?
Ja, sehr erfolgreich, so nehme ich, also schon erfolgreich, weil ich zum Beispiel 6-mal Meister werden konnte mit meinen Mannschaften auf unterschiedlichsten Niveaus, von Bezirksliga, Landesliga bis B-Jugend, bis A-Jugend, bis in der zweiten Liga. Aber es waren natürlich nicht alle Phasen erfolgreich, so möchte ich mich auch nicht darstellen und dargestellt wissen. Sowohl von den Ergebnissen als auch von der Entwicklung von Spielern. Da waren wunderbare Geschichten dabei und wunderbare Phasen. Aber da waren natürlich auch Phasen dabei, wo wir dann nicht gewonnen haben, wo Spieler sich auch nicht in der Form entwickeln konnten oder wir sie durch Verletzungen auch verloren haben, die dann gar nicht sich so weiterentwickeln konnten. Deswegen waren da, glaube ich, alle Facetten von Fußball dabei. Trainer geworden bin ich, weil ich nicht mehr spielen konnte. Ich habe im 1. FC Nürnberg gespielt, in der 4. Liga. Bin für den Fußball dahin gezogen, habe da auch dann 2 Jahre dementsprechend als Profi gelebt, war dann aber so schwer verletzt, dass ich auch wusste, ich war nicht gut genug, um nach 17 Monaten Verletzungspause trotzdem noch den Weg nach ganz oben zu gehen, und wusste dann, da hatte ich eine gute Selbsteinschätzung, dass es besser ist zu studieren. Dann in Bochum angefangen, Sport zu studieren, und habe einen Anruf bekommen von meinem ehemaligen Co-Trainer Harald Rose, der sportlicher Leiter in Schwerte-Ärgste war in der Kreisliga B, und gefragt hat, ob ich da Trainer werden möchte, da wieder gesund werden möchte und dann als Spielertrainer das machen. Und da habe ich nach, glaube ich, 30 Sekunden Überlegen einfach gesagt, ja, das möchte ich, weil dann kann ich weiter Fußball machen, auf dem Platz sein, in der Praxis sein. Und es war von ihm eine sehr gute Idee und von mir eine gute Entscheidung, das zu tun.
Also wenn du darüber sprichst oder wann immer wir miteinander sprechen, wenn man eins merkt, ist, dass du immer einfach so brennst für die Sache und für diesen Sport, dass du da einfach so eine große Passion mitbringst, und das macht dann einfach immer Spaß, dir dabei zuzuhören. Und wie ging es dann weiter? Also du hast jetzt auch schon gleich bei der Vorstellung gesagt, Training steht über allem. Ich kann mich auch noch an ein Gespräch erinnern, wo du mal zu mir meintest, du liebst diesen Job als Nationaltrainer, aber wenn es einen negativen Aspekt gibt, dann ist es, dass es zu wenig Trainingszeit gibt, weil du Training über alles liebst. Also was ist das, was dich so am Training fasziniert und was dich jetzt auch antreibt, so diese neue Position auszuüben?
Also erstmal ist, glaube ich, diese Faszination oder die Liebe zu dem Job, dass man Menschen begleiten kann und das positiv für sie gestalten kann, dass man einen positiven Weg kreieren kann, dass man sich gemeinsam weiterentwickeln kann mit allem, was dazugehört, sowohl sportlich als auch auf einer persönlichen Ebene. Und dass es einfach immer eine sehr, sehr starke Bindung ist, weil man vergisst viele Menschen, die man kennenlernt, aber seine Trainer, die weiß man alle noch. Und da hat man erstmal einfach eine wichtige Bedeutung für eine Gruppe von Personen, von Menschen. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ich vor allem über Worte meine Spieler entwickle, sondern immer mit dem, was wir auf dem Platz machen. War dann natürlich auch selbst noch Spielertrainer, also habe das dann auch selbst nochmal erlebt. Ich habe ja unter mir selbst trainiert für sogar 4 Jahre. Und da war das immer klar, dass das was Besonderes ist. Und es geht dann um Fußballspielen und es geht um das Ganze drumherum, wie Persönlichkeitsentwicklung. Du hast es ja im Eingang gesagt, natürlich gehört das alles darum und es gehört auch darum, sich damit intensiv zu beschäftigen und Gespräche zu führen. Aber ohne das, was du da machst im Sport, verliert das ja seine Bedeutung. Deswegen war das für mich auch immer die Essenz. Und jetzt haben wir nur einmal am Wochenende ein Spiel normalerweise. Es gibt natürlich mal eine englische Woche, oder bei Nationalmannschaft ist der Rhythmus ein bisschen anders. Aber im Verein hast du nur einmal ein Spiel, aber du hast halt 3, 4, 5, 6, 7 Mal Training, je nachdem, auf welches Niveau ich trainiert habe. Und deswegen war das auch immer klar, dass du ja die Woche gut füllen, gestalten möchtest, um dann im Spiel auch gut vorbereitet zu sein und dann auch erfolgreich sein zu können. Und deswegen hatte ich immer einen großen Fokus auf Training. Und das ist bis heute so geblieben und habe mich auch immer gewundert, wenn im Fußball das nicht so war und der Fokus so gefühlt gar nicht da drauf lag, sondern mehr auf Gesprächen und auf dem Ganzen drumherum. Weil das schließt sich ja auch nicht aus. Also du kannst ja 90 Minuten super Training machen, kannst trotzdem danach gute Gespräche führen, aber diese 90 Minuten, die finde ich essentiell.
Und was ist jetzt genau heute deine Mission? Also mit welcher Botschaft gehst du raus und warum?
Ja, warum? Das ist, glaube ich, schon eine wichtige Frage. Wir haben in Deutschland der U21-Bereich, also Jungprofis sind in der Spitze der Bereich, wo du Ausbildung bewerten kannst. Weil im Bereich U16, U17 spielt körperliche Entwicklung zum Beispiel eine riesige Rolle. Das heißt, wenn du dann eine Mannschaft hast, die 16 ist vom kalendarischen Alter, aber eigentlich sind die alle 18, weil sie 2 Jahre weiter sind, ist das schwer zu beurteilen. Das wächst sich raus bei den Jungprofis. Und wenn wir in der U21 mit Abstand am wenigsten Einsatzzeiten haben bei einer Europameisterschaft als Deutschland, nicht nur bei England oder Frankreich, sondern insgesamt im Profibereich, dann sagt das sehr, sehr viel aus. Und da haben wir ein Ausbildungsdefizit, uns fehlt in der Spitze Breite, das heißt 0,0, dass die Spieler nicht förderungswürdig sind. Aber wenn man guckt, was die anderen für Spieler rausbringen, die anderen Nationen, dann ist da ein Ausbildungsdefizit, zumal wenn man das umrechnet auf Einwohnerzahl und wie viele Kinder Fußball spielen, weil Deutschland hat 81 Millionen Einwohner, glaube ich ungefähr, ich weiß nicht ganz genau, und unfassbar viele Kinder spielen Fußball. Wir investieren extrem viel in die Nachwuchsleistungszentren, in die Nationalmannschaft, und trotzdem haben die Engländer bei der letzten EM 14 ganze Spiele mehr gemacht in der Saison, in besseren Ligen. Belgien hat halb so viele Einwohner wie Nordrhein-Westfalen. Wenn man mal schaut, was da für Spieler rauskommen. Also in dem Verhältnis zu dem, was wir eigentlich an Potenzial haben, ist das in der Spitze zu wenig. Und in der Breite ist es so, dass sehr viele Kinder aufhören mit Fußball, fangen alle an. Millionen, über eine Million, ich weiß gerade auch da die Zahlen, ich bin nicht so den Zahlen affin, aber über eine Million Kinder spielen Fußball. Es trifft extrem viele Menschen und auch deren Familien. Es betrifft ja nicht nur das Kind, sondern es betrifft die Familien, wie die Kinder groß werden sollen. Wenn dann die Freude am Fußball nicht groß genug ist, um mit 18 noch Fußball zu spielen, sondern du irgendwann schon in der Pubertät da rausfällst, dann sind das für uns zwei Themen, die, wo wir ran wollen, wo wir helfen wollen, unterstützen wollen, weil, ja, weil beides natürlich essentiell ist. Sowohl in der Spitze ist es wichtig, aber auch in der Breite eine gute Förderung zu machen. Und da haben wir riesige Potenziale erkannt, über besseres Training einfach besser auszubilden.
Und bevor wir auf diese Potenziale eingehen, woran liegt denn das, dass wir da so ein Defizit haben? Also woran liegt das, dass wir in der Spitze im Vergleich zu anderen Nationen so wenig präsent sind?
Also erstmal ist entscheidend, das glaube ich, wichtig für uns und für mich in dem Prozess, wie wir es dann angegangen sind, dass es jetzt natürlich keine Trainingsphilosophie Hannes Wolf gibt, sondern wir haben ein wunderbares Team aufgebaut aus verschiedensten Perspektiven. Du hast ja die Videos auch angeguckt, dass wir veröffentlichen und da gibt es viele tolle Menschen, die da drauf geguckt haben und die auch formell mit dem Kompetenzteam, was wir gebaut haben, Beispiele Sandro Wagner, Sven Bender, Lars Bender, Toni Disalvo, Hanno Balic, aber auch darüber hinaus vom Champions-League-Trainer bis zum E-Jugend-Trainer haben wir das gemeinsam aufgebaut und entwickelt und auch abgecheckt, ob das so passt, weil die Verantwortung, wenn du sowas machst, ist natürlich groß. Woran das liegt? Deutschland musste nie richtig gut sein in der Fußballförderung, weil früher wurde Fußball draußen in der Freizeit gespielt, auf dem Schulhof, auf dem Bolzplatz. Und wenn du dann 3 Stunden schon gespielt hast, dann konntest du abends zum Training gehen. Vielleicht musste der Trainer gar nicht so gut sein, weil du hast ja schon, die gut geworden sind, haben schon 3 Stunden draußen gespielt. Jeden Tag. Und deswegen mussten wir den Schritt im organisierten Sport, das top zu machen, einfach gar nicht gehen. Und jetzt ist durch die gesellschaftliche Entwicklung, durch die Ganztagsschulen, sind die Bolzplätze leerer. Das heißt, dieses jeden Tag noch draußen spielen ist weniger geworden und jetzt musst du es auf einmal über den organisierten Sport regeln. Und den Schritt haben wir nicht gemacht und mussten uns dann, wir waren 2014 Weltmeister mit Deutschland, mit einer wunderbaren Generation und mussten dann auch aufgrund der Einwohnerzahl, da waren immer irgendwo Inseln, wo Spieler hergekommen sind und wo jemand so gut geworden ist, dass du immer eine gute Nationalmannschaft zusammenbekommen hast. Und erst jetzt fällt uns auf, dass uns Stürmer fehlen, dass uns Positionen fehlen. Das heißt, es ist schon mal einfach ein Thema der Gesellschaft, wenn du jetzt auch mit verschiedenen Sportarten, wenn wir im Eishockey schauen, die haben viel kleineren Pool, die müssen es viel besser machen, damit aus den Spielern, Eishockey ist Vize-Weltmeister und Basketball ist Weltmeister geworden, aber die haben natürlich einen viel größeren Druck, gut auszubilden, weil sie viel weniger Spieler haben. Das hatte der Fußball nie. Und dazu kamen Entwicklungen im Spitzenbereich, die uns zurückgeworfen haben. Da kann der einzelne Trainer auch gar nichts für. Aber 2010 habe ich die A-Jugend vom BVB trainiert. Da gab es zum Beispiel keine Videoanalyse, weil wir keine Videos hatten vom Gegner. Und jetzt kommen die irgendwann, also werden sie eingebaut und du nimmst Zeit, die du vorher in die Entwicklung der Spieler und der Mannschaft gesteckt hast, in die Vorbereitung auf das nächste Spiel. Und dadurch wissen wir mehr über Fußball, aber die Spieler sind schlechter geworden. Das ist nie richtig eingeordnet worden, wie man dann damit umgeht. Weil es darf keine Minute des Trainings für gegnerorientierte Videoanalyse draufgehen oder nicht nur Videoanalyse, auch wenn du es ins Training einbaust, sondern jede Minute Training muss die Überschrift individuelle Qualität entwickeln haben. In jeder Facette von individueller Qualität. Es gibt ja nicht nur eine. Dazu haben wir komplett aus den Augen verloren, wie hart Training sein darf in kleinen Spielformen. Das heißt, wenn der Hermann Gerland und Peter Hermann, die wir als allererstes gefragt haben, die 50 Jahre Bundesliga gemacht haben, die haben einfach viel mehr gespielt im Training. Viel mehr gespielt in kleinen Spielformen, wo auch Freiheitsgrade eine Rolle spielen. Wir sind ja ein Psychologie-Podcast. Das heißt, die Freiheitsgrade, die ein Mensch bekommt jeden Tag, der dann auch natürlich auf seine eigene Art spielen kann, auch Verantwortung viel mehr übernehmen kann für seine Leistung, auch für das Umfeld, als wenn es der Trainer dominiert, ist einfach viel weniger geworden. Und wenn wir das 4 gegen 4 nehmen, das versteht man ganz leicht. Wenn ich jetzt 3-mal die Woche joggen gehe, ist es ein Unterschied, ob ich 3-mal eine halbe Stunde jogge oder 3-mal 1,5 Stunden. Und beim 4 gegen 4 ist es ein Unterschied, ist beides Joggen, aber beim 4 gegen 4 ist es ein Unterschied, ob ich 20 Minuten spiele oder 60 Minuten pro Woche. Und das ist das gleiche Spiel, aber es ändert alles. Und wir haben uns eher an den 20 Minuten orientiert im Spitzennachwuchsbereich als an den 60. Und dann bleibt die Trainingsform die gleiche, aber es ändert auf allen Ebenen alles, wenn ich es natürlich einfach viel länger mache.
Klar, das ist ja auch irgendwie so ein Teufelskreis. Klar ist Videoanalyse ein super Tool, weil es ganz viele Dinge ermöglicht. Dann wird es eben im Profibereich gemacht, dann wird halt immer mehr spielorientiert, sage ich mal, gedacht und gar nicht mehr trainingorientiert, sondern alles dreht sich dann irgendwie um Spiel und um den nächsten Gegner. Und so wird dann vielleicht auch das Training angepasst und dann wird der ganze Profifußball runtergebrochen auf den Jugendfußball und dann wird da auch alles genauso gemacht in der A-Jugend. Ich meine, ich war auch 4 Jahre am NLZ und habe auch gesehen, was in der U17 oder unter 19, wie viel Zeit da schon in solche Themen einfach auch investiert wird. Das ist schon echt Wahnsinn.
Ja, das ist auch nicht okay. Das ist auch nicht, das ist nicht korrekt. Das, da kann man in dem Moment, wenn man das nicht weiß, das ist dann Bildungsdefizit, kannst ja auch nichts dafür. Aber wir leben jetzt mit der Trainingsphilosophie Deutschland die Leiter an die andere Wand, weil wenn du kannst dann arbeiten, wie du willst, auch als NLZ. Du kannst dann so Gas geben, kannst 14 Stunden am Tag arbeiten, am Ende werden die Spieler trotzdem nicht richtig gut oder nicht gut genug, um dann sonst bleiben sie im Übergangsbereich hängen, weil zweite und dritte Liga kannst du nicht spielen, wenn du keinen Zweikampf kannst, wenn du diese Schärfe nicht hast, wenn die Basics nicht hundertprozentig da sind, wenn die Intensität, die Widerstandsfähigkeit nicht da ist und das Fußballerische kommt dann oben drauf. Und genauso war es aber überall. Du hast es jetzt in Wolfsburg dann erlebt, aber es war ja in ganz Deutschland so, in verschiedenen NLZs. Und der einzelne Jugendtrainer kann auch nur bedingt was dafür. Aber wir können das.
Die meinen es ja auch total gut, ne? Aus einer super guten und ambitionierten Intention heraus, ne?
Klar, nein, voll. Genau. Und ich wehre mich auch dagegen, wenn man sagt, ja, die wollen alle nach oben kommen, wollen alle Profitrainer werden, alle gucken nur auf sich selbst. Sondern ich weiß auch aus den ganz vielen Kontakten, dass es da ganz tolle Persönlichkeiten gibt. Aber wir haben das insgesamt, beim Einzelnen weiß ich das ja auch gar nicht, wie der das gemacht hat. Aber insgesamt in Deutschland gab es diese Tendenz aus der Orientierung am Profifußball, in den Belastungszeiten, in der Arbeitsweise, in den großen Spielformen, immer wieder große Spielformen, gerade riesige Kader in der A-Jugend, da hast du 26 Spieler im Kader, dann weichst du automatisch auf große Spielformen, große Rondos auf. Und dann fehlen dir die Minuten in den kleinen Spielformen, da fehlen dir Ballaktionen, Unterdruck in der Intensität, da fehlen dir Zweikämpfe. Und das ist dann passiert und das können wir eigentlich relativ gut und schnell ändern. Und da rennen wir auch offene Türen ein, das muss man ganz klar sagen, vom absoluten Top-Niveau in dem Austausch. Wir bilden ja nicht dann in dem Sinne fort, sondern wir sind im Austausch mit den ganz großen Vereinen und rennen da offene Türen ein. Und das ist eigentlich auch unwidersprochen, wenn man ehrlich ist. Wir haben das jetzt wirklich so vielen Menschen vorgestellt und die Leute gehen mit. Wie das dann genau umgesetzt wird, ist individuell, aber wir haben da auch auf die großen Vereine wirklich einen Einfluss und es macht viel Freude, da in den Austausch zu kommen. Und wir selbst lernen dann auch wieder, weil da sind tolle Leute da. Da kommen wieder immer noch Varianten und Gedanken zurückgespielt und so ist es ja auch bis heute entstanden.
Ja, also ich muss auch sagen, ich schaue mir Training, ich habe schon so viele Trainingseinheiten beobachtet, als Sportpsychologin stand ich dann da und habe mir das angeschaut und so habe ich auch mal die Gelegenheit gehabt, mir Videos auch von deinem Training anzuschauen und es macht für mich auch psychologisch einfach so viel Sinn, das genauso zu machen, weil da wird so eine Spielfreude ausgestrahlt alleine jetzt. Erstmal schon mal, das ist jetzt einfach, steht erstmal über allem. Und egal mit welchem Spieler ich gesprochen habe, die haben ihre besten Spiele und besten Momente immer gehabt, wenn sie einfach nur Spaß hatten erstmal an dem, was da gerade passiert. Wenn sie nicht irgendwie rumstehen und warten, weil der Trainer so lange redet und irgendwas erklärt, sondern weil sie einfach immer in Bewegung sind, weil jeder irgendwie involviert ist, weil jeder gleichermaßen irgendwie beteiligt ist. Und das passiert ja durch so kleine Spielformen automatisch, dass jeder automatisch viel mehr Ballaktionen hat, viel mehr Zweikämpfe hat, einfach viel mehr immer im Training auch involviert ist. Und das alleine ist schon, finde ich, einfach so ein wichtiger Punkt, dass diese permanente Interaktion im Training da ist und dieser Spaß auch erstmal so wieder transportiert werden kann. Und ich glaube, das ist ja auch das, was wahrscheinlich diesem Bolzplatzgefühl auch am nächsten kommt, was du meintest, ja, was auch uns total verloren gegangen ist irgendwo, ne?
Ja, wir sagen immer, wichtig ist Freude, Intensität und Wiederholung für alle Positionen und für jeden Spieler, für jede Spielerin. Und das geht nur in einer kleinen Spielform, weil beim 11 gegen 11 hat der Stürmer in 90 Minuten nur 30 Ballkontakte. Wenn man das auf eine Trainingszeit von 30 Minuten runterrechnet, sind 10 Ballaktionen für einen Stürmer. Das heißt, in den kleinen Formaten sind alle involviert. Wir schlagen damit viele Fliegen mit einer Klappe. Wirklich viele, weil jetzt, wenn wir in die Jugendmannschaft gehen und da spielt das biologische Alter eine riesige Rolle, dann machst du statt einem Feld 8 gegen 8, machst du zweimal 4 gegen 4, vielleicht auch auf ein Tor. Wir haben es da verschiedenste Varianten, damit es auch umsetzbar ist, weil keiner hat jetzt 4 Tore und 4 Torhüter. Aber zwei Torhüter und zwei Tore kriegen wir hin und deswegen sind auch diese, ist ja auch dieser Variantenreichtum wichtig. Aber wenn wir das biologische Alter nehmen, dann kann natürlich die, die noch nicht so weit sind, die noch nicht so weit entwickelt sind, die können dann auch in ihrem Niveau spielen. Dann ist es aber gleichzeitig, damit die sich entwickeln, weil wenn die 8 gegen 8 haben, den Ball vielleicht gar nicht. Wenn du dann noch nicht so weit bist, dann gehst du einfach unter. Das passiert in der kleinen Spielform nicht. Und auf dem anderen Feld spielen dann die untereinander, die schon weiter sind. Dann ist es auch Eliteförderung. Das heißt, das ganze Biobending-Training und die ganze, also das heißt, dass du nach dem körperlichen Entwicklungsstand trainierst. Das machen wir automatisch dadurch. Wenn wir jetzt an die Basis schauen, ich bin ja, meine Mädels spielen Handball, bin da öfter mit, bin so ein bisschen Co-Trainer die letzten Jahre von meiner Frau. Aber wenn du da jetzt hingehst, und das ist ja dann die Realität im Basissport, dann hast du völlig unterschiedliche Leistungsstände. Die einen spielen schon 8 Jahre und sind können schon viel und die anderen fangen gerade erst an. Und das ist ja das, was in den kleinen Vereinen passiert. Und dann kannst du in diesen kleinen Feldern natürlich dem gerecht werden, weil wenn du dann wieder eine große Spielform willst, dann die gerade angefangen haben, die hören auch wieder auf, weil die gar nicht involviert sind, die noch nicht so weit sind. Und so kannst du natürlich auch alle Kinder fördern. Und am Ende hängt natürlich die Freude am Sport auch massiv damit zusammen, ob ich Erfolgserlebnisse habe. Wenn ich jetzt aber 3 Jahre in der Schlange stand und den großen Spielform den Ball nicht hatte, dann bin ich irgendwann, komme ich in die Pubertät, dann denke ich, merke ich irgendwann, ich kann das ja gar nicht, was ich hier mache. Dann höre ich natürlich auf. Das heißt, wir haben auch überall die Verantwortung, auch Kinder weiterzuentwickeln. Weil wenn ich sonst auf meinem Niveau da bin, ich bin einfach nur da, aber eigentlich bin ich nicht involviert. Das machen Kinder in einem bestimmten Alter vielleicht noch mit, aber irgendwann nicht mehr. Und da können wir natürlich Dropout verhindern und können einfach jedes Kind und jeden Spieler, Spielerin eine Klasse besser machen, indem wir diese Entscheidungen konsequent treffen. Dass, wenn du 12 Spieler hast und 2 Torhüter, das Abschlussspiel nicht mehr ist 6 gegen 6 plus Torwart, sondern 3 gegen 3 auf 2 Feldern. Und damit verändern wir die Situation für ganz, ganz viele junge Menschen in Deutschland zum Positiven.
Ja, es geht ja jetzt auch immer nicht nur darum, natürlich sprechen wir auch immer darüber, mehr für die Spitze auszubilden, aber du hast ja auch einleitend gesagt, was der Fußball auch für eine soziale Verantwortung hat, weil so viele Kinder einfach Fußball spielen, weil so viele Familien davon betroffen sind. Und ich finde, wenn man sich auch von der Perspektive mal damit beschäftigt, wie wichtig das ist, dass wir die Kinder auch beibehalten, dass die nicht schon in der F-Jugend sagen, oh, ich habe keinen Bock mehr, weil ich habe den Ball nie. Oder es spielen immer nur dieselben, die irgendwie im Training involviert sind oder so, ne? Und das kann man dadurch ja komplett auch aufbrechen. Und das finde ich einfach auch so wichtig, das auch von der Seite auch mal zu betrachten.
Ja, und jetzt wollen wir alle Dribbler haben und Zweikämpfer haben. Jetzt spielen Kinder 6 gegen 6 und jetzt dribbelt einer los. Was machen die anderen 11? Was passiert von außen? Es wird geschrien, Spiel ab, weil unter dem sozialen Aspekt macht das ja auch Sinn. So, sonst dribbeln die Kinder, dann, eigentlich sollen sie das machen für ihre Entwicklung, damit wir 1 gegen 1 Spieler bekommen. Aber es geht in dem Format gar nicht. Also es widerspricht sich einfach. Und wir kriegen jetzt natürlich die Rückmeldung von ganz vielen Menschen deutschlandweit, die sagen, wir haben seit 8 Wochen, haben wir unser Training auf die beste Trainingseinheit, die wir veröffentlicht haben. Bei Fußball.de kann man dem folgen. In den YouTube-Videos kann man dem folgen, wenn man den Kontext, man braucht auch ein bisschen Kontext, finde ich, dass man jetzt nur die Formen macht und gar nicht weiß, was passiert da eigentlich? Das ist vielleicht ein bisschen wenig, aber man kann sich das an einem Tag erarbeiten. Gibt es ganz viele Leute, die haben vor 8 Wochen, 12 Wochen ihr Training umgestellt und die melden jetzt schon zurück, wie großartig das ist. Und dass es eigentlich auch einfacher wird, weil viele, wer trainiert die Kinder? Das sind oft Eltern, die gar keine Zeit haben, nach dem Job noch zum Training zu fahren, das Training zu planen. Sie haben dadurch, dass wir jetzt eine Struktur haben, wo die Minuten festgelegt sind, dass sie eine Trainingsstruktur haben und die Varianten haben, geben wir natürlich eine wahnsinnige Sicherheit, das auch gut zu machen und dass man weiß, ich liege damit richtig und ich trainiere eigentlich das Beste, was es gibt. Und da ist die Rückmeldung schon extrem positiv von allen Leistungsniveaus, dass die Leute zurückspielen. Das hilft uns ungemein und die Kinder haben Freude, Intensität und Wiederholung und entwickeln sich darin auch gut. Und wenn man das auf Jahre denkt, ändert es alles.
Ja. Was ist denn das, was du dir erhoffst auch oder wovon du ausgehst, auf Jahre gedacht, was dann eben passiert, wenn man das Training oder wenn wir in Deutschland das Training einfach auch so anpassen in der Breite?
Ganz einfach, dass weniger Kinder aufhören, alle natürlich nicht, weil es gibt natürlich auch Menschen, die das nicht in der Form in sich tragen, Ballsport zu machen, die eine andere Leidenschaft haben und die dann irgendwo anders hin sich orientieren werden, auch in den gesellschaftlichen Alternativen, aber ganz einfach, dass alle mindestens eine Klasse besser werden. Alle. Und das wird auch so sein. wenn du in der E-Jugend statt 6 gegen 6, 3 gegen 3 spielst als Basis von Training, dann lernst du das, was du in vorher 3 Jahren gelernt hast, in einem Jahr, weil du 3-mal so auf den Ball hattest. Das heißt, die werden schon, wenn man das konsequent macht, schon mit 11, 10, 11 Jahren auf einem anderen Niveau sein. Wenn wir dann aber stringent da drin bleiben, wir haben das Thema im Kinderfußball jetzt, dass die Spielformate, dass die Orientierung für Training sein können. In der D-Jugend wird 9 gegen 9 gespielt. Das ist keine Orientierung für Training. Das heißt, alle D-Jugendtrainer in Deutschland müssen verstehen, es bleibt dann mit 4 gegen 4 als Basis und mit den Varianten, die wir dafür haben. Weil sie sonst viel zu wenig den Ball haben. Das heißt, wir müssen den Übergang auch gut gestalten von Kinder in den Jugendfußball. Wir müssen auch in den Spitzenbereich, im B- und A-Jugend, diese Minuten spielen. Auch wenn da 11 gegen 11 gespielt wird, brauchen wir die kleine Spielform. Und dann werden die Kinder mindestens eine Klasse besser. Und heißt dann, wenn wir jetzt die Einsatzzeiten der U21-Nationalspieler nehmen, das ist ja nicht, da fehlt ja nicht viel. Wir haben ja tolle Spieler. So, wenn die ein bisschen besser sind, spielen die halt diese 10 Spiele mehr. Und wenn du 10 Spiele mehr machst als junger Spieler in deiner Liga, dann entwickelst du dich natürlich auch. Es wird ja dann schwierig, wenn du auf der Bank sitzt, dann wirst du ausgeliehen, dann sitzt du wieder beim ausgeliehenen Verein auf der Bank, dann kommt der Frust. Und wenn du dann einen Tick weiter bist, einen Tick stabiler bist, dann kommst du auf den Platz. Und deswegen wird uns das von bei allen helfen. Und ja, fühlt sich jetzt auch gar nicht so schwer an, weil es auch, eigentlich ist es relativ klar und auch logisch. Und wir haben einfach als Deutschland diesen Schritt nicht gemacht.
Was ich eben auch beobachtet habe, eben nicht nur die Spielfreude und der Spaß, der mehr gefördert wird, sondern natürlich durch die steigende Anzahl an Aktionen, die du hast, hat jeder, der in dieser kleinen Spielform involviert ist, permanentes Zweikampfverhalten, ständig. Also nicht nur die Kette hinten, sondern auch der Stürmer theoretisch macht ja auch die ganze Zeit Zweikämpfe. Und wir wünschen uns ja immer irgendwann oben, ja, der Stürmer, der kann gar keinen ordentlichen Zweikampf führen oder so. Der arbeitet gar nicht mehr nach hinten oder sowas hörst du ja auch immer wieder. Und all solche Dinge, die werden da ja auch permanent trainiert, weil jeder Zweikampf führen muss. Jeder muss sich vororientieren, egal welche Position. Du musst ständig irgendwie ständig entscheiden und du hast aber trotzdem innerhalb von der gegebenen Spielform ein maximales Maß auch an Freiheit. Das heißt, auch Kreativität wird auch wieder gefördert. Das ist ja auch etwas, was immer wieder kritisiert wird. Wir haben keine kreativen Spieler mehr. Aber weil auch diese ganze geplante Training diese Kreativität auch einfach kaputt gemacht hat, weil die gar keinen Raum für Freiheit gegeben hat irgendwie, ne?
Zu wenig Raum, ja, zu wenig Raum. Das war ja trotzdem da, aber zu wenig, ja. Aber wir haben versucht, sehr ganzheitlich auf die Formen zu gucken, weil nochmal, das ist dann unser Anspruch, wenn du sowas machst, dann musst du natürlich schon auch sicher sein. Und wir versuchen dadurch in den Spielformen, wenn für Fußball 100 Sachen wichtig sind, da sagen wir 93 drin. Du hast ganz viel Training, wo weniger drin ist. Wenn du jetzt ein 7 gegen 4 spielst ohne Tore, dann hast du keinen Torschuss, keine Flanke, keinen direkten Zweikampf, kein Dribbling. Du hast ganz viele Elemente nicht, die entscheidend sind. Auch Positionen nicht repräsentiert. Wir haben natürlich versucht, da ganzheitlich drauf zu gucken. Und jetzt haben wir mit Sven Bender, Lars Bender, Hanno Balic zum Beispiel drei Persönlichkeiten in unserem Team, die natürlich für Defensivarbeit stehen und für defensive Stabilität. Und Sven Bender, Sven und Lars sind natürlich auch mit Hanno wichtige Ansprechpartner für uns. Und die sagen, es gibt für Defensivspieler keine besseren Trainingsformen, weil du immer einen Zweikampf gewinnen kannst und dich mit dem Tor belohnen. Und dann geht es noch weiter, auch im Thema Persönlichkeitsentwicklung, auch Kognition, Blickverhalten. Wenn du jetzt nur 3 gegen 3 spielst, musst du dich nicht viel umdrehen. Dann spielen wir gegeneinander und versuchen da... Aber du musst nicht gucken, was die anderen machen. Wenn ich einen guten Gegenspieler habe, reicht das, wenn ich den bearbeite. Wenn wir aber jetzt mit Anspielern arbeiten, seitlich, diagonal oder neben dem Tor, auf einmal muss ich mich immer drehen. Ich bekomme die ganze Zeit den Ball in den Rücken gespielt. Das heißt, ich habe eine andere Art von Zweikampf. Also 4 gegen 4 und nur nach vorne passen bedeutet, ich kann immer nach vorne attackieren, habe einen Zweikampf mit dem Gegner im Rücken oder ich kann den Rücken attackieren. Aber wenn ich einen Anspieler hinter mir habe, kann ich das nicht mehr bedingungslos machen, weil der Ball kann auch in meinen Rücken kommen und ich muss mich drehen. Das heißt, auch so Blickverhalten und die Orientierung, die wir später im großen Spiel brauchen, die ist da drin und wir wollen natürlich die unterschiedlichsten Persönlichkeiten auch unterstützen. Wir wollen den Defensivspieler, der über 1,87 Hilfsbereitschaft, Ballgewinn und einen einfachen Pass seine Qualität entwickelt und von hinten organisieren kann, weil er auch organisieren muss in den Formen, weil der Trainer kann, es muss im Spiel passieren. Du kannst unterstützen draußen, aber du musst es da machen. Und wir wollen den kleinen Dribbler, der permanent über kreative Momente und über seine individuellen Fähigkeiten das Spiel öffnet. Und natürlich auch den 1,90-Stürmer, der vorne als Torjäger agiert, ganzheitlich ausbilden. Und wir glauben, dass in dieser Rezeptur für alle diese Spieler Raum ist und wir keine Positionen damit ausschließen und Entwicklungen verhindern.
Und ich glaube ja auch von der psychologischen Seite jetzt wieder, kriege ich ja mit, wie viel Gedanken sich gemacht wird, wie können wir kognitives Training gestalten, wie können wir Wahrnehmung trainieren, wie können wir Entscheidung trainieren. Und dann werden zig Methoden entwickelt, Soccerbutt, Footbonaut, Schieß mich tot, peripheres Sehen, Virtual Reality Brillen. Also es wird ja so viel entwickelt, um genau diese Themen zu trainieren. Aber ich sage auch ganz ehrlich, es gibt auch kein besseres Training als das, was auf dem Platz in der Realität stattfindet, mit dem Ball, mit echten Spielern, mit echten Torhütern, mit echten Toren. Also genau das, was eben auch durch diese Spielform ja auch gemacht wird. Und das finde ich eben auch so faszinierend an diesen kleinen Spielformen, dass es eigentlich so einfach ist, vermeintlich. Und aber so viele komplexe Dinge dadurch einfach auch trainiert werden.
Ja, das schließt trotzdem all das, was du jetzt gesagt hast, nicht aus. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, bis zur U16 48 Minuten netto, das wären 12 mal 4 Minuten oder 16 mal 3 Minuten als absolutes Minimum, aber lass es 20 mal 3 Minuten sein, dann, die du pro Woche in diesen Formen spielst, das ist ja auf dem Leistungsniveau, wo ein Footbonaut oder eine Virtual Reality Brille eine Rolle spielt, ist das ja nicht wochenfüllend. Das heißt, du kannst den Rest ja sogar zusätzlich machen. Aber formulieren wir es so, du kannst den ganzen Rest machen, aber wenn du das nicht machst, ist immer die Qualität eingeschränkt. Und das ist, was zum Beispiel Matthias Sammer hat sich alles angeguckt, was er zurückspielt. Trainieren wir das nicht, ist immer die Qualität eingeschränkt, weil das die Basis von Fußball ist und weil wir natürlich die Grundlage legen. Jetzt kannst du irgendwann aber nicht mehr 3 gegen 3 und 4 gegen 4 spielen, weil es natürlich schon eine Intensität hat und eine Schärfe hat. Und wir sind auch besser als der Bolzplatz, weil immer der nächste Ball kommt, weil wir dafür sorgen, dass alle zusammen angreifen, zusammen verteidigen. Das heißt, irgendwann ist das ja rum und dann kannst du trotzdem den ganzen Rest dazu trainieren. Aber du kannst nicht da weniger machen. Und da ist in diesen ganzen neuen Berufsbildern und in diesem kleinteiligen Denken vom Fußball ist das Wichtigste runtergefallen. Und das erklärt dann auch die Situation. Dann haben wir das Fundament von Training so ein bisschen fallen. Und das erklärt dann auch die Situation, dass im Fußballland wie Deutschland, wo alle Fußball lieben, die dritte Liga hat einen Zuschauerrekord, die ganzen Kinder fangen an, Fußball zu spielen, in dieser Situation ist. Und die anderen haben es angefangen, besser zu machen, ist auch ein Teil der Geschichte. Weil die gleiche Situation, die Engländer hatten die gleiche Situation vor 12 Jahren, die Belgier hatten die gleiche Situation vor 20 Jahren. Das heißt, die waren gezwungen, die Schritte zu machen. Wir waren 2014 Weltmeister und da war ja auch kein Druck da. Man muss aber sagen, die 14er Weltmeister, ich habe mich jetzt mit mehreren auch unterhalten, auch mit auch noch aktuellen Nationalspielern, die sind ohne Videoanalyse in der Jugend groß geworden. Das heißt, die hatten noch keine Belastungssteuerung, wie wir sie haben, keine Athletiktrainer im Nachwuchsbereich und keine Videoanalyse. Das heißt, die sind ja auch nochmal das Best Practice, dass in unseren Strukturen Topspieler, internationale Topspieler heranwachsen können, aber die sind anders groß geworden als die Generation, die jetzt groß geworden ist.
Das heißt, du sagst, die auch ein Grund dieser 2014er Weltmeistergeneration war einfach, dass sie mehr Netto-Trainingszeit hatten, weil viele andere Dinge einfach noch nicht da waren.
Die haben vielleicht noch auf dem Bolzplatz mehr gespielt, aber im Verein haben die nicht netto mehr trainiert, die haben anders trainiert, weil dieses ganze kleinteilige Wissen noch nicht da war und weil die Belastungssteuerung der Form gar nicht da war. Das heißt, wenn du jetzt die Trainer fragst, die haben groß werden lassen, die mussten nicht mit dem Athletiktrainer und mit den Daten aus dem Profibereich das besprechen. Und auch der Athletiktrainer kann nichts dafür, weil die haben ihre Werte von oben bekommen, haben das da angeglichen, aber es war nicht eingeordnet für einen Spieler, der abrufen muss und für einen Spieler, der entwickeln muss. Aber die sind so groß geworden, deswegen müssen wir bei einer Trainingsphilosophie Deutschland auch gar nicht so viel international gucken, sondern wir können in dem gucken, dass das, was wir immer hatten, zusammenbringen mit neueren Varianten, mit Sachen, wie wir Dinge einbauen, wie eine Abseitslinie, neutralen Spieler, eine Positionsspezifik, dass die Anspieler dann auch diagonal sein können, da auch Bewegungsgrade haben, können ein paar Regelanpassungen einbauen, aber das ist ein Weg, den wir aus Deutschland herausgehen können. Wir müssen nicht jetzt über international gucken, wie trainiert man eigentlich Fußballer, weil Deutschland ist ein unfassbares Fußballland, die Bundesliga ist ein unglaubliches Produkt. Und da finde ich es auch wichtig, dass wir einen eigenen Weg haben.
Und ich glaube, was einfach auch nochmal schön ist an den kleinen Spielformen, ist, dass dadurch, dass du viel höhere Wiederholungszahlen hast, dadurch, dass viel mehr die ganzen Spieler involviert sind, hast du automatisch auch weniger Zeit zum Nachdenken. Weil wenn eins irgendwie der Killer ist in so einem Training, ne, das weiß ich ja auch aus meiner Perspektive, wenn du anfängst nachzudenken, oh, jetzt so einfach über deine Aktion, wenn du einfach einen Fehler gemacht hast, zum Beispiel einen Fehlpass, und danach hast du ewig den Ball nicht, dann hast du natürlich auch voll viel Zeit, über diesen Fehler auch nachzudenken und dann in so eine Negativspirale zu kommen. Und dann kommst du ja automatisch auch aus so einem Spielfluss raus, aus deinem persönlichen Flow-Zustand. Und wenn du aber viel mehr involviert bist ins Training, viel mehr Aktion hast, hast du ja gar nicht die Zeit, auch über Fehler nachzudenken. Natürlich passieren dann vielleicht auch sogar mal mehr Fehler in so einer kleinen Spielform, wer weiß, ne? Aber dadurch, finde ich, lernst du ja auch eine andere Kultur, mit Fehlern auch umzugehen. Und auch das, glaube ich, ist etwas, das hat Robin Gosens hier im Podcast gesagt, dass wir einfach auch eine katastrophale Fehlerkultur in Deutschland hatten, irgendwie was den Sport angeht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was durch diese kleinen Spielformen auch wieder trainiert werden kann, dieser Umgang damit und einfach immer weiterzumachen. Und dann kommt die nächste Aktion und die nächste und du kommst gar nicht so in dieses Grübeln rein.
Ja, der Flow ist ja etwas, was wir alle suchen. Also das ist ja etwas, was unglaublich erfüllend ist, wenn du eins wirst mit deiner Aufgabe. Und jeder Fußballer, jetzt war ich nur auf meinem Niveau ein ganz guter Stürmer, aber das ist ja, jeder Fußballer hatte seine besten Momente, wenn er in diesem Zustand war, wenn du eins warst, wenn du intuitiv warst und wenn dann so Raum und Zeit verschmilzt. Und natürlich kriegen wir das dadurch. Und Fußball ist immer ein Fehlerspiel. Wir provozieren das ja auch. Wenn du 4 gegen 4 spielst und nur nach vorne passen darfst, natürlich verliert man da den Ball. Aber ein guter Umgang damit, das ist ja auch eine Lebensschule. Irgendwann passieren halt Sachen, die einem nicht gefallen im Leben. Und da muss man damit umgehen können. Das heißt, das ist ja auch was, womit junge Leute groß werden sollen. Und du hast da permanente Rückmeldungen in diesen Formen. Was hat funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Und am Ende, wenn wir jetzt ein Bundesligaspiel, wenn man da unten steht, also das hat eine, von im Stadion sieht man das ja nicht von oben, dann siehst du, guckst du taktisch drauf. Aber in der Situation, das hat eine Intensität. Da musst du athletisch, technisch, aber auch in der Spielgeschwindigkeit, in der Widerstandsfähigkeit gegen Druck und gegen auch die Intensität der Gegner und gegen die Qualität der Gegner musst du unglaublich viel aushalten können. Und das steckt natürlich auch da drin. Und den Flow-Zustand, wenn wir ehrlich sind, suchen wir den ja alle in verschiedenen Sachen. Jeder feiert einen Film, wo man nicht nachdenkt über alles an, weil der Film so gut ist. Und das ist ja auch für uns gar nicht mehr so einfach, da reinzukommen, wenn wir ehrlich sind, durch die ganzen Ablenkungen. Und dadurch, dass man immer wieder was anderes macht, zwischendurch aufs Handy guckt, kommen wir ja irgendwie viel seltener in so eine Flow-Situation. Jetzt sind wir noch nicht gesellschaftlich dabei, was man noch an Genussmitteln zu sich nimmt, um die Flow Oktoberfest, da versuchen auch alle in Flow zu kommen.
Ja, genau, das ist nicht
der Sinn. Und bedienen sich dann noch anderer Hilfsmittel. Aber im Fußball ist das ja genau das Ziel und das ist ja auch das Erfüllende an dem Spiel. Und da glauben wir, dass wir kurze Wege in diesen Zustand haben, damit auch Intuition trainieren und zulassen. Und das macht ja auch glücklich. Also jeder weiß, wie glücklich man ist, wenn man diese, dann noch verbunden mit der körperlichen Belastung, verbunden mit dem sozialen Konstrukt von Fußball, dass du mit Menschen das zusammen machst, danach in eine Kabine gehst und darüber sprichst und oder einfach nur eine gute Zeit hast. Aber das hat schon viel mit dem Flow und mit dem psychologischen Zustand zu tun.
Komplett. Und wenn wir da auch nochmal weitergehen, ne? Warum spielen wir denn Fußball? Ja, vielleicht irgendwann mal für die Titel oder so, ne? Aber das ist doch genau für dieses Gefühl. Das ist doch genau dieses Gefühl, dass du auf dem Platz stehst und alles um dich herum verschwindet und vergisst, weil du so eins bist mit deiner Handlung in dem Moment, weil du so im Flow bist, im wahrsten Sinne des Wortes und einfach alles vergisst. Und das sind genau die Momente, wann immer ich auch mit Spielern, egal in welcher Altersklasse, selbst die Profis, die Champions League spielen, sagen, so ein geiles Training, das gibt dir alles. Und das ist ja auch, das ist dann auch etwas, was dir intrinsische Motivation verleiht, wo du dann aufhören musst, darüber nachzudenken, was können wir denn für Belohnungssysteme machen, um die zu motivieren, um keine Ahnung, sondern da musst du die nicht mehr motivieren, weil diese intrinsische Motivation einfach aus diesem tiefen Flow-Zustand heraus auch automatisch kommt.
Ja, es wird dann für den Profibereich, das empfinde ich schon auch als anstrengend. Also da gibt es schon einen Punkt, wo die sagen, boah, es ist echt viel. Aber in der Grundsätzlichkeit ist das absolut auch Profitraining. Wir definieren das nicht für den Profibereich, weil ein Profitrainer muss das nächste Spiel gewinnen. Aber das ist, was alle Profitrainer auch zurückmelden. Das ist doch nicht nur Jugend, das ist auch unser Training. Und das gilt da auch. Aber es gilt natürlich, da ist es schon so, dass wenn jetzt jemand 28 ist und der hat am Wochenende ein sehr wichtiges Spiel. Der möchte natürlich auch nicht müde in das Spiel gehen. Aber auch das ist ein bisschen Gewohnheit. Für den Jugendbereich ist ganz klar. Und was es so schön macht, diese Trainingsphilosophie Deutschland, anders als bei Ernährung. Da sind ja die Sachen, die richtig Spaß machen, so ein bisschen ungesund oft. Beim Fußball ist eigentlich so, dass das, was am meisten bringt, am meisten Freude macht. Und das ist das Spielen auf Tore, das ist der Kern des Spiels in kleinen Formaten. Und das ist auch das, warum wir so guten Gewissens damit raus können. Weil wir kommen ja jetzt nicht mit einer Trainingsphilosophie, wo alle was machen müssen, was eigentlich gar keinen Spaß macht, um den deutschen Fußball zu retten. Sondern wir kommen ja eigentlich mit was, wo Freude ganz oben steht. Und das ist eine schöne Kombination, dass wir das Gefühl haben, da lernt man am meisten und du hast am meisten Spaß. Das ist, ja, das macht uns auch selbstbewusst, damit rauszugehen und das zu vermitteln. Weil natürlich wollen wir, dass die Kinder und Jugendlichen, die Fußball spielen, einfach auch glücklich sind mit diesem wunderbaren Spiel. Das gilt übrigens auch für alle anderen Sportarten. Wir reden jetzt über Fußball. Aber ich habe ja gesagt, beim Handball, bei allen Ballsportarten gilt das natürlich genauso.
Also um das vielleicht einfach nochmal für alle da draußen zusammenzufassen, welche psychologischen Vorteile auch diese Kleinspielform haben. Da haben wir einmal das Thema Widerstandsfähigkeit durch permanentes Zweikampfverhalten. Dann haben wir Thema Wahrnehmung, Entscheidung, Kognition durch permanentes Blickverhalten, durch permanente Vororientierung. Dann haben wir das Thema Fehlerkultur, also Umgang mit Fehlern, weil viel mehr Fehler eben auch passieren, aber du viel schneller eben auch weitermachen kannst. Dann haben wir das Thema im Hier und Jetzt, also Flow-Zustand und über allem steht dann einfach das ganze Thema Freude und Spaß. Und das sind doch unglaublich tolle Fähigkeiten, die wir uns wünschen für die Spieler in Deutschland oder generell für alle Spieler, die einfach dann automatisch die Basis gelegt werden kann. Das heißt dann nicht, dass man nicht zusätzlich eben eine Virtual Reality Brille oder wie du es ja auch gesagt hast, das sind alles Dinge, die haben ihre Berechtigung und durch die kann man natürlich optimieren. Aber wenn das die Grundlage ist, dann haben wir, ja, wie du sagst, einfach ja genau so eine Art Spielertypen, den wir uns eigentlich immer wünschen auch.
Ja, total. Wenn ich das ergänzen darf, zum Beispiel Thema Kreativität. Jetzt sagen alle, wir brauchen kreative, mutige Spieler, aber keiner will kreative, mutige, schlechte Spieler haben. Sondern da gehören ja auch technische Skills zu. Das heißt, um als kreativer Spieler in den Flow zu kommen, muss ich technisch top sein, weil dann kann ich nicht darüber nachdenken, wie man jetzt den Ball mitnimmt oder ob ich eine Finte kann. So, ich muss eins mit dem Ball sein und Technik muss man zusätzlich mit Sicherheit entwickeln. Wenn wir jetzt auf so ein Kind schauen, was erstmal zweimal, dann dreimal die Woche trainiert, und da hat jemand das in sich, richtig gut werden zu wollen, dann muss ich zusätzlich mit dem Ball trainieren, um eins mit dem Ball zu werden. Ballbeherrschung an der Prellwand, Finden üben. Aber am Ende brauche ich, um in diese psychologischen Zustände zu kommen, auch natürlich die fußballerischen Skills und Zweikampfverhalten zum Beispiel, Dribbling. Das kann ich nicht in der Woche lernen. So, ich kann nicht beim Spieler der 19, das sage ich jetzt auch als Profitrainer, der kommt zu mir hoch ins Profitraining und dann ist er im Zweikampf nicht gut, das nicht einmal mal einen Knopf drücken und dann kann er das. Sondern du musst das dein ganzes Leben machen und diese Kurzfristigkeit, in der wir gedacht haben, da müssen wir raus und wir müssen den ganzen Weg skizzieren, den ein Kind in Deutschland, ein Jugendlicher geht, von 6 bis 18, bis ins Erwachsenenalter. Das würde auch Schulsysteme und so weiter betreffen, aber das ist im Fußball ist das ja relativ einfach. Und dann kann ich natürlich nochmal nachsteuern. Die letzte Anpassung ist immer im Erwachsenenbereich. Die ist immer erst da, aber nur die letzte Anpassung. Wenn der aber 40% schlechter ist im Zweikampf, dann kriegt man das nicht mehr kompensiert. Und wir waren in Nürnberg, da waren alle U15, U17, U19 Trainer aus Deutschland, waren 130 Trainer da. Und wir haben das vorgestellt, wie wir trainieren wollen, haben es auch in der Praxis gemacht mit den Mannschaften vom 1. FC Nürnberg. Wir haben danach die Frage gestellt, wollt ihr, dass in den 3 Jahren, bevor die Spieler zu euch kommen, so trainiert wird? Und wir haben 100% Ja bekommen. Also einfach von 130 Trainern 130 Mal Ja, weil jeder weiß, dass ich das danach nicht mehr drehen kann. Dann kompensiere ich und laufe dem hinterher. Und deswegen brauchen wir die Stringenz auch trainerunabhängig. Wir brauchen es als Vereinsphilosophie von allen Vereinen. Und das ist auch das, was passiert. Jeder kleine Verein kann jetzt auf einmal eine Vereinstrainingsphilosophie haben. Und das auch hinterlegt mit der konkreten Anwendung. Und nur wenn das stringent ist, wird es auch richtig gut. Sonst hat der Stürmer in der U15 Trainer, der spielt nur Rondos, also 7-4 ohne Tore. Und in der U16 Trainer, der macht nur Taktik, weil er, weiß nicht, Pep Guardiola Taktik-Fan ist. Und dann kann der nicht mehr richtig gut werden. Der läuft, weil der danach dem hinterherläuft, was er da verpasst hat. Und deswegen brauchen wir diese Stringenz über alle Altersklassen, weil das weiß man als Profitrainer oder jetzt als Nationaltrainer, in dem älteren Bereich, du kannst es nicht mehr drehen, wenn die Grundlagen nicht da sind, wenn die Basics nicht da sind. Und das ist für uns ganz wichtig und das wollen wir natürlich auch allen Trainern und Trainerinnen an die Hand geben und den Vereinen an die Hand geben, die da sehr dankbar sind für. Und viele machen das jetzt einfach auch, die sagen, es ist ab jetzt unsere Trainingsphilosophie und die gehen den Weg sehr, sehr dankbar mit, dass sich Leute, die oben waren, jetzt war ich als Trainer, habe ich ein bisschen was gemacht, aber in meinem Team, die Leute sind ja sowohl die Mädels, die wir dabei haben, als auch die Jungs, haben eine unglaubliche Expertise, auch aus dem Spitzenbereich. Ganz viele von uns sind Eltern, die Kinder haben, die im Sport sind. Der Sandro Wagner schickt mir dann Fotos von Foninho, von den 5-Jährigen. Sven Benders Sohn ist 6, Hannos Kinder sind, ich glaube, die Jungs sind 12 und 14. Tonis Sohn ist jetzt in der C-Jugend nach Unterhaching gewechselt. Das heißt, wir haben auch alle unsere Kinder im Sport begleitet und haben dadurch auch die Perspektive nicht nur für den Spitzenbereich, sondern auch für den Kinder-Jugendfußball und auch für den Breitensport. Und die Menschen sind total dankbar, dass wir das jetzt anbieten und auf den Tisch legen.
Wir haben jetzt ganz viel über das Thema Training gesprochen, auch zu Recht. Das war ja auch Sinn der Folge. Lass uns vielleicht aber auch nochmal auf die Nachwuchsreform eingehen. Das bei einigen, haben wir auch vorher schon besprochen, wird es ein bisschen vermischt oder auch in einen Topf geworfen. Und vielleicht können wir die Folge jetzt hier auch nochmal nutzen, um das auch ein bisschen voneinander abzugrenzen. Also mach das doch vielleicht einfach einmal für uns, dass du das voneinander unterscheidest oder eben auch erklärst, warum das gar nicht, das eine mit dem anderen gar nicht so zusammenhängt oder nichts miteinander zu tun hat.
Ja, wir haben uns ja jetzt damit beschäftigt, was Montag bis Freitag passiert. Und das sind ja 5 Tage und dann gibt es natürlich noch einen Samstag und einen Sonntag und das ist der Spieltag. Und der ist ja auch uns allen heilig, weil der wichtig ist, aber er ist halt ein Teil der Woche. Und die Trainingsphilosophie Deutschland, für die wir auch einstehen und die wir jetzt auch mit reingebracht haben in die neue Position, mit dem Kompetenzteam, das ist das Montag bis Freitag. Es gab vorher schon eine Kinderfußballreform und eine Reform der B- und A-Jugend-Bundesligen. Fangen wir mit der Kinderreform an. Es ist erkannt worden vor vielen Jahren schon, dass die kleinen Formate besser für Kinder sind. Und dafür kannst du auch ins Ausland gucken, weil es genau das, was die Engländer, die Belgier, die Österreicher jetzt konsequent machen. Also eigentlich alle Nationen haben das irgendwann auf den Tisch bekommen und wir sind da schon spät mit dran. Da wird dann im Kinderbereich einfach statt 6 gegen 6 plus Torwart werden zum Beispiel in der F-Jugend wird ein 3 gegen 3 Foninho-Feld, also 4 kleine Tore oder ein 4 gegen 4 plus Torwart gespielt. In der E-Jugend soll das eigentlich auch so sein. Da ist der 6 gegen 6 aber noch möglich. Und das ist ganz klar richtig und es ist auch, und die es machen, die Kinder werden sich anders entwickeln, wenn sie kleine Formate spielen. Es gibt welche, die wollen das nicht. Wir müssen halt nur wissen, dass die Kinder sich signifikant schlechter entwickeln werden, als die es machen. Jetzt kann man sagen, ja, die Kinder wollen beim großen Feld spielen, aber muss ich auch sagen, Kinder wollen das iPad nicht immer weglegen, wenn sie es haben. Und sie würden auch gerne noch mehr Schokolade essen und Zähne putzen, findet man vielleicht auch nicht so gut. Wir müssen ja als Erwachsene eine Lebenswelt für Kinder schaffen, die positiv ist, wo sie sich bestmöglich entwickeln können. Und da sind die kleinen Formate ganz klar besser. Das ist schon auch aus der Tradition und aus den Glaubenssätzen, kann man das auch nachvollziehen, wie das entsteht. Aber es ist besser, wenn sie kleiner spielen. Und dann gibt es noch die Reform der B- und A-Jugend-Bundesligen. Da wird der Abstieg rausgenommen. Da stehe ich zum Beispiel auch total hinter. Ich habe lange da gearbeitet. Und klar, beim BVB bist du dann nicht im Abstiegskampf. Aber wir hatten immer 14 Mannschaften in einer Liga und 3 sind abgestiegen. Aber wenn 3 absteigen, sind 7 im Abstiegskampf. Und ich möchte zum Beispiel nicht, dass meine Kinder in einer Entwicklungsmannschaft von hauptberuflichen Trainern, die ihre Familie davon ernähren, trainiert werden, die im Abstiegskampf sind. Weil das macht natürlich eine Spielphilosophie destruktiver und natürlich ändert das die Trainingswoche und rückt dieses Spiel viel zu sehr in den Fokus und weg von dem Entwicklungstraining und von der Entwicklung des Einzelnen. Und deswegen finde ich das extrem positiv und genau richtig. Wir haben da noch 1-2 Potenziale, auch im Kinderbereich, weil D-Jugend 9 gegen 9 ist schon groß. Und jetzt gehst du von einem 4 gegen 4 auf ein 9 gegen 9. Da könnte ruhig noch ein Zwischenschritt sein. Aber das sind dann schon Detailanpassungen. Die Anpassungen, die es jetzt gibt, die ich auch gar nicht erfunden habe, für die ich aber gerne einstehe, die helfen uns schon wahnsinnig und sie helfen der Entwicklung unserer Kinder und den Spielern und Spielerinnen in Deutschland.
Ja, 100%. Also ich muss auch sagen, ich habe das zweimal miterlebt, in der Mannschaft zu sein. Einmal im tatsächlich schon im Herrenbereich im Abstiegskampf und einmal aber auch bei einer A-Jugend da unten zu stehen und zu erleben, was das mit dem Trainerteam, aber auch mit jedem einzelnen Spieler gemacht hat, ne? Dieser Druck, dass überhaupt dieses Wort Abstiegskampf im Raum steht, hat komplett ein Umfeld für Potenzialentfaltung zerstört. Also es war nicht mehr möglich, sich zu entwickeln, weil das alles, das über allem stand irgendwie, ne? Und deswegen ist das etwas, was auch in meinen Augen auch für die individuelle Entwicklung und für die Potenzialentfaltung in der Breite hundertprozentig Sinn macht.
Ja, und jetzt ist es natürlich so, dann kommt dann vielleicht, dass wir es weichspülen. Ich habe jetzt den VfB Stuttgart trainiert, den HSV. Kann das also beurteilen, was Druck bedeutet. Bin ja jeweils nach dem ersten Abstieg dahin gegangen. Also Stuttgart war das erste Mal seit 40 Jahren in der zweiten Liga, der HSV das erste Mal insgesamt. Das heißt, du hast da genau die Situation. Und jetzt schafft es ja Hamburg zum ersten Mal wieder auch über eine Kontinuität trotzdem Entwicklung groß zu schreiben. Und jeder weiß trotzdem, was es bedeutet, auch da zu arbeiten. Und das ist ja auch, das kriegen wir auch für den Profibereich gar nicht weg. Und der will sich ja gar nicht verschließen. Aber für Entwicklungsmannschaften, wo die individuelle Qualität steigen muss, da halten wir es für einen Fehler. Was wir aber sagen müssen, die Trainingsphilosophie, und das ist entscheidend, bedeutet ja, dass du viel härter, länger spielst in der Woche. Das heißt, diesen Druck in der Spielsituation und jedes kleine Spiel auch gewinnen zu wollen und sich auch über Niederlagen zu ärgern, was die Spieler übrigens auch machen, das wollen wir unbedingt. Und das dürfen wir auch nicht wegkriegen. Und wenn du dann weiß nicht, von 10 mal 3 Minuten in einem Training 10 mal verloren hast, dann kriegst du schon eine sehr, sehr deutliche Rückmeldung und dann am Spieltag, die gibt es ja immer noch, die Ergebnisse. Und aber die Destruktivität eines Abstiegskampfs bei Entwicklungsmannschaften, das ist schon hart. Und dann hast du nämlich die Situation Bundesliga-Abstiegskampf auf einmal in der B-Jugend. Du hast die gleiche Drucksituation. Das ist zu früh, weil die sollen ihre Skills entwickeln und das unterdrückt natürlich Kreativität, Intuition, Flow, Freude, also das nimmt natürlich schon vieles weg und das finde ich genau richtig, dass wir da einsteigen und es gibt den Trainern die Chance, ihre Woche zu ändern und das müssen wir da aber auch machen im U17, U19 Bereich. Also wenn wir so weiter trainieren und nur das ändern, dann wird es nur bedingt besser. Das heißt, es muss Einfluss nehmen auf das, was Montag bis Freitag passiert und deswegen haben wir auch das für das absolute Spitzenniveau. Und das kommt auch genauso an, bei den Vereinen, bei den Trainern, mit denen wir sprechen, dass das auch sehr, sehr relevant ist für die U17 und U19 von den ganz großen Clubs in Deutschland und dann Hand in Hand mit der Reform schon viel verändern kann.
Wir haben jetzt so viel über die Chancen gesprochen von kleinen Spielformen, von der neuen Nachwuchsreform. Wenn du dir diese Welt jetzt anschaust, über die wir jetzt gesprochen haben, die letzten 50 Minuten, und diese Welt des Jugendfußballs als Planet beschreiben müsstest. Du kennst die Frage. Diesmal ein bisschen anders gestellt.
Hast du schon mal gehört.
Ja, wie sieht diese Welt des Jugendfußballs aus als Planet? Wie ist die Flora und die Fauna? Was leben auf diesem Planeten für Menschen?
Wow.
Also unter Betrachtung der neuen Reformen und der neuen Trainingsphilosophie.
Ja, der Ursprung ist ja, dass du 2018 mich mal gefragt hast, im Rahmen deiner Abschlussarbeit, ich weiß gar nicht, was du Diplomarbeit damals,
Masterarbeit,
wie das als Profitrainer ist, wenn man als Bundesliga-Trainer bei so einem großen Verein wie in Stuttgart, ich glaube, das war nach Stuttgart, wie sich das anfühlt. Und da ist es natürlich, jeder Profitrainer lebt ja auf dem Vulkan. Und dann gibt es trotzdem wunderschöne Orte, aber da merkst du unter dir, brodelst ganz schön. Die Jugendfußballwelt, ja, ich denke schon, sehr lebendig, sehr grün mit fantastischen Orten, aber in dem Wissen, dass Fußball trotzdem auch Schmerzen bedeutet. Und wir haben auch im Nachwuchsfußball, wir haben Verletzungen, die dazu gehören. Wir kriegen das nicht raus, dass ab einem gewissen Punkt, wir wollen das im Kinderfußball alle spielen, aber irgendwann gibt es auch eine Bank. Irgendwann gibt es halt auch die Situation, dass man nicht spielt. Und da dann auch mutig zu bleiben, dran zu bleiben, auch diese Überzeugungskraft zu haben und sich nicht diese Liebe zum Spiel, dass sie nicht weggeht, auch bei denen, die mal auf der Bank sitzen und die vielleicht dann noch Zeit brauchen, sich zu entwickeln. Deswegen ist das auch, gibt's da schon auch dunkle Orte. und Orte, wo es schwieriger ist, aber hoffentlich mit kürzeren Wegen dahin, wo es wieder schön ist. Und glaube, dass das ein Planet wäre, wo Kinder und Jugendliche sehr gerne leben wollen. Nicht die ganze Woche, aber in Teilen der Woche.
Das ist eine schöne Vorstellung, einen Planeten zu schaffen, wo sie eben auch gerne hingehen oder gerne leben wollen. Ich glaube, das ist echt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass Training ein Ort sein sollte, wo jeder Spieler sich drauf freut und wo er nicht mit Bauchschmerzen hingeht, weil er angebrüllt wird oder weil er eigentlich nur dumm rumsteht. Also jetzt überspitzt gesagt, ne, ganz überspitzt gesagt. Genau. Ne? Und ich glaube, wenn wir das beeinflussen können oder vor allem die Trainer das beeinflussen können, dann ist das ja schon mal eine sehr schöne Vision und Mission auch für das Training.
Ja, was ich noch wichtig finde, ist, dass wir jetzt nicht so tun, als wäre das für die Trainer total leicht. Alleine, wenn du diese kleinen Spielformen machst und du hältst im Breitensport, im Basissport das Spiel schnell und sorgst dafür, dass sie sofort umschalten. Und du machst wirklich dann 10x3 Minuten, 12x3 Minuten mit Pausen in einem Training. Das ist total intensiv. Also sie brauchen dann auch unsere Stimme und eine positive Begleitung, das Motivieren von uns. Ab einem gewissen Punkt natürlich auch die Schärfe im Einfordern. Weil wenn wir jetzt über den Leistungsbereich reden, da muss man schon auch sehr fordernd sein. Da müssen sie auch lernen, damit umzugehen, dass ein Trainer sie sehr, sehr klare Anforderungen hat. Und gar nicht, dass jetzt alles klappt, aber dass man alles gut machen möchte. Also da dürfen wir anspruchsvoll bleiben, dass wir nicht so ein Training auf 70% hergeben, sondern dass wir auch die Kinder und Jugendlichen, weil vor allem dann die Jugendlichen und auch die jungen Erwachsenen dazu auffordern, die Sachen einfach top zu machen und dann auch mit 100% zu spielen in allen Spielphasen. Und das ist schon auch, da bleibt die Trainerarbeit ganz, ganz wichtig, nicht nur in der Organisation und im Setting, sondern auch in der Begleitung von Training.
Was können denn wir Sportpsychologen in dem Ganzen, sage ich mal, für eine Rolle einnehmen? Also was wäre vielleicht auch dein Wunsch an die Sportpsychologie in Bezug auf die neue Trainingsphilosophie? Gibt es da überhaupt einen Auftrag?
Ja, ich habe immer sehr intensiv mit Sportpsychologen zusammengearbeitet. Das ist auch wichtig. Es kommt dann auf Setting an. Wenn wir jetzt über eine U20-Nationalmannschaft reden, die nur 4 Maßnahmen mit 9 Tagen hat, da ist einfach ein ganz anderer Auftrag, als wenn natürlich permanent in der Begleitung wir sind. Und wir haben ja ganzheitlich die Verantwortung für junge Menschen. Und natürlich ist die Psychologie, sowohl wenn das dann auch, wenn auch negative Phasen oder negative Emotionen, die überhand nehmen, aber auch in dem Umgang mit Stress, mit Druck, in der Begleitung, in der Zusammenarbeit mit Trainern. Da finde ich, dass die Sportpsychologie schon einen großen Auftrag hat, aber es ist auch wichtig, dass das Sportpsychologie dann auch ganzheitlich gut ist. Und ein Trainer muss auch fordernd sein und muss auch eine gewisse Härte haben, jetzt wenn wir nur 17 und 19 schauen. Weil wenn du oben rein willst, dann ist das hart. Und da auch wirklich das zu begleiten, sowohl für die Trainer als auch natürlich Spieler zu unterstützen in dem Umgang mit Situationen, das finde ich extrem wichtig. Und da sind wir, glaube ich, schon auch gut. Müssen nur aufpassen, dass es scharf genug bleibt. Weil wenn man Hermann Gerland spricht, der war natürlich schon hart zu den Spielern. Und sowohl körperlich fordernd, das war anstrengend, aber das muss man auch aushalten. Ich habe damals immer zu den Spielern gesagt, wenn ihr mich nicht aushaltet, dann schafft ihr auch Profifußball nicht. Deswegen muss man kein Assi sein, aber man muss fordernd sein. Und man muss die Spieler auch herausfordern. Und das ist ja auch das Krasse ist, dass du dann 6-mal die Woche das machen musst. Und da glaube ich, dass die Sportpsychologie das gut beraten kann. Sie darf es nur nicht insofern dann weich machen, dass man immer schon denkt, so, boah, die Ansprache, jetzt muss ich ja mich hier wieder rechtfertigen, dass die jetzt zu deutlich war. Sondern dass wir da ganzheitlich ein gutes Bild haben auf das, was man auch später braucht. Und da müssen wir die Spieler auch herausfordern auf allen Ebenen gemeinsam. Und dann ist eher so, dass der Trainer herausfordernd ist und dann ein Co-Trainer, ein Sportpsychologe unterstützen kann, damit umzugehen und daraus wieder zu wachsen und gestärkter hervorzugehen. Aber nicht so, dass der Trainer dadurch Autorität verliert, weil es dann 3 Schnittstellen gibt, die sagen, boah, das war aber jetzt krass vom Trainer. Sondern dass man eher sagt, hey, das war wichtig für dich. Aber lass uns mal zusammen überlegen, wie machst du denn jetzt den nächsten Schritt daraus?
Ja, und das ist ja, finde ich, trotzdem auch ein Unterschied, ob du fordernd bist, ne? Oder wie du sagst, halt ein Assi. Also da gibt es ja auch noch Abgrenzungen oder persönlich oder eben auch, also ich glaube, das, was am meisten eben Spieler umtreibt, ist halt eben dieses nicht involviert zu sein auch in Training oder gar nicht beachtet zu werden. Oder wenn wir jetzt von der A-Jugend sprechen mit einem Kader von 26, 28 Spielern, ja, dann gar keine Rolle mehr zu spielen und durch wiederum die Veränderung auch von Training ein Stück weit, bist du dann auch wieder relevanter, trotzdem auch wieder automatisch fürs Training. Und das ist ja auch wieder eine Möglichkeit, trotzdem für jeden Trainer fordernd zu sein, aber trotzdem jeden Spieler auch wieder weiterzuentwickeln. Und deswegen glaube ich, ja, sind die Spielformen einfach so ein guter Ansatz. Und ich finde schon, dass wir als Sportpsychologen auch, deswegen machen wir auch den Podcast hier, auch mit darauf achten können, ohne natürlich unseren Kompetenzbereich zu belassen und jetzt einem Trainer sagen zu wollen, wie Training aussehen sollte, um Gottes Willen. Aber trotzdem eben auch auf dem Schirm zu haben, dass die Art und Weise von Training auch eben psychologische Fähigkeiten schulen kann und dass die vor allem einfach auch auf dem Platz stattfinden und dafür eben auch ein Auge zu haben, weil wir beobachten halt immer so viel. Und ich finde, genau an solchen Dingen kann man eben auch als Sportpsychologe ansetzen, auch im Feedback zu sagen, ich habe einfach beobachtet, dass die Spieler viel rumgestanden haben heute oder dass sie vielleicht nicht so involviert waren oder ohne dabei, wie gesagt, seinen Kompetenzbereich zu verlassen. Aber ja, sowas kann man doch auch feedbacken. Und ich finde, das ist vielleicht auch gerade aus unserer Rolle heraus, weil wir nicht so tief im Trainingsdenken drin sind, ganz neutral betrachtet, dann da haben jetzt gerade viele einfach auch rumgestanden und keinen Auftrag irgendwie gehabt, ne? Und das ist doch ein Feedback.
Aber ich finde das relevant, ehrlich gesagt. Ich finde das total wichtig, dass das jeder versteht. Und jetzt können wir sportpsychologische Skills im Gespräch entwickeln und du kannst es denen beibringen. Aber wenn die Skills nicht auf dem Platz da abrufbar sind, dann werden die Spieler nicht gut. Und deswegen finde ich schon, dass auch Sportpsychologen oder auch Funktionäre, auch aus dem Management, auch Jugendleiter, auch die müssen da rein und die müssen sich damit beschäftigen. Das ist ein Thema, was eigentlich alle kennen sollten. Und im Idealtypischen entwickelst du die Skills da und danach gibt's dann die Gespräche, wo man noch versucht, die nächsten Schritte zu machen, das positiv zu begleiten. Weil wenn man jetzt einen Trainer sieht, der es anders macht, dann kann man natürlich aus unseren YouTube-Videos, kann man ein Zitat vom Sandro Wagner, vom Sven Bender, vom Hanno Balic, von Hermann Gerland, da muss man es ja gar nicht selbst sagen, sondern können sich ja alle auch auf uns beziehen, die ja ganz klar aus der Fußballpraxis argumentieren und nicht von woanders her.
Von daher glaube ich, dass wir da auch unterstützen können aus unserer Rolle als Sportpsychologen heraus, ohne dabei irgendwie zu anmaßen zu sein, sondern ich finde, wir haben alle den Auftrag, den Fußball besser, gesünder zu machen, mehr Spaß zu fördern und Freude. Und ich glaube, das ist einfach eine gute Botschaft, mit der wir vielleicht auch den Podcast heute abschließen können, dass egal in welcher Rolle man eben im Fußball unterwegs ist, dass es eben nicht dazu dient, andere Bereiche irgendwie schlecht zu machen oder klein zu machen oder unwichtig zu machen, sondern dass es einfach für alle Bereiche doch um die Sache gehen sollte, und zwar um den Fußball und den Fußball eben, wie schon gesagt, besser zu machen. Und ich glaube, da ja hast du eine echt tolle Mission und ein tolles Kompetenzteam um dich, mit der ihr da rausgeht, und ich freue mich einfach riesig, diese Entwicklung auch ja weiter zu beobachten und zu sehen, was es dann eben auch für Spieler nach oben bringt und was es dann eben auch mit dem deutschen Fußball in der Entwicklung macht. Und bin ja super dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, in unseren Podcast zu kommen und darüber zu berichten.
Sehr gerne.
Ich hoffe natürlich, dass es auch für euch da draußen als Inspiration dient, für die sich vielleicht noch nicht so sehr damit beschäftigt haben oder für die sich schon damit beschäftigt haben und jetzt vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr auch mit den psychologischen Faktoren, dass ja, dass es einfach eine Inspiration ist, um Training anders zu denken, und ja, wieder vielleicht mehr Freude und mehr Spaß an seiner Arbeit zu haben. Und wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag da draußen, je nachdem, wo ihr den Podcast gehört habt. Und ja, vielen, vielen Dank, Hannes, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne, alles Gute.
Vielen Dank, macht's gut. Ciao.